vorstellen, dass viele von Ihnen einige Fragen haben, die Ihnen auf den Nägeln brennen. Ich werde jetzt auch nicht an dieser Stelle diejenige sein, die sprechen wird, sondern eher das Sprechen zwischen unserem Gast und Ihnen ermöglichen wird. Ja, bitte. Einen Moment, ich reiche dir das Mikro vielleicht.
So, wir haben hier ein zweites Mikro. Wo war die Meldung? Ich habe es nicht gesehen. Okay, dann ist das dein Weg, oder?
Gehen jetzt alle drei.
Soweit ich das sehe, ja.
Ich habe kein Problem, nach vorne zu kommen. Sie sind jetzt in Kassel, in einer teilweise sehr geistlosen Stadt. Ich habe ein Komma gemacht. Wenn es darum geht, deutsche Interessen in die arabische Welt zu exportieren, deutsche Interessen meint zum Beispiel die Rüstungsindustrie. In Kassel scheint ein Polizeikriegsspielzeug entwickelt worden zu sein, was vielleicht nicht hätte entwickelt werden dürfen nach deutschen Gesetzen. Es geht um ein gewisses Panzermodell, was in Saudi-Arabien im Häuserkampf eingesetzt werden könnte. Wäre das so auch ein Wunsch gewesen von Mubarak und seiner militärkleptokratischen Clique, um da eigentlich rechtzeitig für Ordnung zu sorgen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, ganz kurz. Auch in Kassel, das gehört zur Geistlosigkeit, war in einem Anzeigenblatt zumindest, was kostenfrei ist, waren Stellungnahmen des deutsch-ägyptischen Vereins zu hören. Mubarak war ein bisschen angeschlagen und dann las ich zu meiner Verblüffung, er möge sich doch hoffentlich bitte an die Spitze der Revolution stellen. Die Frage ist, gab es auch in Ägypten solche Ideen, dass der Mubarak, nachdem er so angegriffen war, sich an die Spitze dieser Erneuerung oder Revolution stellt?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Ja, das macht Mubarak jetzt nicht, sondern die neuen Machthaber versuchen genau das zu machen. Also sie haben die Macht eigentlich übernommen, sie haben dafür nichts getan beim Militärrat und sie versuchen jetzt an der Spitze, als hätten sie diese Revolution eigentlich hervorgebracht. Wenn wir jetzt zu Kritik des Westens kommen oder kommen wollen, da ist die Liste natürlich sehr lang. Ich kann es auch nicht begreifen, warum man hier 200 Panzer an Saudi-Arabien verkauft. Ich kann es nur aus der Sicht eines der Rüstungsindustrie verstehen und aus der Kurzsichtigkeit der deutschen Außenpolitik im Moment verstehen, aber langfristig ist das fatal. Das ist ein Spiel, das wir schon seit Jahrzehnten, schon seit dem Kalten Krieg erleben in der Region. Man unterstützt Schurken, weil sie unsere Schurken sind, gegen andere Schurken, die gegen uns sind. Das ist jetzt die Haltung im Westen. Zunächst hieß es, wir unterstützen den Schah vom Iran gegen die sozialistische Regierung, die demokratisch gewählt wurde, damit sie gestürzt wird, weil er mit uns gute Ölgeschäfte macht. Das hat zu einer Verbitterung in Iran geführt, so dass die linken Studenten gegen den Schah mobil gemacht haben und diese Revolution damals, die am Anfang keine islamistische Revolution war, so eine von den linken Studenten getragen wurde, um eben diesen Diktator, der von Westen Gnaden an der Macht sitzt, wegzukriegen. Dann dauerte die Revolution lange und kamen die Islamisten dazu und haben das für sich vereinnahmt. Dann musste man im Westen hier nach einem Weg suchen, wie man die neuen Machthaber im Iran im Schach halten. Dann hat man den Diktator Saddam Hussein unterstützt, aufgerüstet, damit er dieses Mullah-Regime im Schach hält. Das Ergebnis war ein zehnjähriger Krieg mit 1,5 Millionen Toten und Hunderte von Milliarden von Dollar, die für den Aufbau der gesamten Region hätten investiert werden könnten. Und der Iran wurde nicht im Schach gehalten, sondern Saddam selber wurde mürrischer und hat seine Waffen gedreht und irgendwann auch gegen den Westen verwendet. Und wir lernen nie aus. Wir denken jetzt, Saudi-Arabien aufzurüsten, wäre ein Ausgleich gegen den Iran in der Region. Aber welche Kräfte sind am Werk in Saudi-Arabien? Wie schaut es aus mit Fundamentalismus, mit Export von Fundamentalismus? Ich gehe davon aus, dass Saudi-Arabien auch bald brennen wird. Wir denken nur, ach, reiches Land, das kann sich alles leisten und die Jugend ist zufrieden. Nein, in Saudi-Arabien gibt es genau die gleichen Probleme wie in den anderen arabischen Staaten. Auch 40% Jugendarbeitslosigkeit, extreme Verbitterung. Die schiitische Minderheit in Saudi-Arabien ist extrem sauer. 50.000 politische Gefangene, das kann nicht lange gut gehen. Diese Zusammenkunft von Hightech und Mittelalter kann nicht lange gut gehen. Irgendwann wird es explodieren und dann diese Waffen, zwar nicht nur die 200 Panzer von Deutschland, das ist Peanuts, es gab vorher einen Waffendeal mit den Amerikanern über 60 Milliarden Dollar. Da muss ich es mal auf der Zunge zergehen lassen. 60 Milliarden Dollar. Und man lernt nie aus. In diesem Krieg gegen Saddam Hussein oder Kriege gegen Saddam Hussein haben die Amerikaner über 2.000 Milliarden Dollar ausgegeben, die heute auch für diese Finanzkrise in der Welt mitverantwortlich sind. Das Geld ist nicht verloren, das sind natürlich in den Taschen von den Waffenmilliardären. Aber die fehlen uns jetzt auf dem reellen Wirtschaftsmarkt, dass man Arbeitsplätze schaffen kann, dass man die jungen Menschen Perspektive anbieten kann. Und das, genau in dieser Position befinden wir uns gerade, dass wir nicht über den Tellerrand hinausschauen, dass wir die kurzfristigen Allianzen beachten, aber nicht die langfristigen Konsequenzen. Und wenn Europa insgesamt, aber auch Deutschland insbesondere, das nicht ändert, dann darf man sich nicht wundern in der Zukunft, dass man sich hinausmanövriert und vielleicht sich ganz verkalkuliert. Einige Leute haben gesagt, dass ich übertreibe, wenn ich das Buch Krieg oder Frieden nenne. Aber das neue Buch ist tatsächlich für mich eine Frage und die Situation in der Welt ist eine Frage von Krieg oder Frieden und das nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit. Die Zutaten für einen Weltkrieg sind da. Finanzkrise, denken wir an 29 in Europa, was das gebracht hat. Jugendüberschuss in einem Teil der Welt, der jetzt verzweifelt, keine Arbeitsplätze, keine wirtschaftlichen Perspektive und Mangel an Ressourcen, Wasserknappheiten, der Kampf um jeden Zentimeter für die Industrie, für die Ressourcen, all das kann mit der Aufrüstung von Diktaturen nicht weitergehen. Irgendwann drückt jemand auf den falschen oder auf den richtigen Knopf und dann wir haben alle den Salat. Und deshalb ist es auch eine Frage, wie wir hier mit den Veränderungen in der Welt umgehen. Nicht, dass jeder denkt, ach, arabischer Frühling, was habe ich damit zu tun? Oder was ist in Ägypten passiert? Ja, verrückte Leute, sie töten sich gegenseitig und so weiter. Irgendwie ist es eine Kette und jeder von uns hat seine Position drin, ob man will oder nicht. Und die Frage ist, wo positioniere ich mich? Was ist meine Haltung? Wie mache ich meine Haltung klar? Das ist für mich Aufklärung und nicht, dass ich hier setze und sage, warum sind die Frauen in Saudi-Arabien benachteiligt? Nein, warum bin ich so schweigsam gegenüber meiner eigenen Politik? Und nicht, warum gab es in Ägypten eine Revolution, sondern warum gibt es in Deutschland keine Revolution?
Ja, danke schön. Also ich habe von Ihnen schon vor ein paar Jahren gehört und ich habe gedacht, endlich jemand übt so Selbstkritik, was uns eigentlich immer aus der Region fehlt. Und das ist endlich mal passiert. Ja. Meine erste Frage ist natürlich der religiöse Aspekt und auch die Nebenaspekte eine große Rolle bei diesen Aufständen eine Rolle spielen. Aber wenn Sie schon mal sagen, 70% der Gesellschaft sind junge Menschen, das bedeutet, diese Menschen wollen auch mal heiraten, wollen Familien gründen, die brauchen Wohnungen, die brauchen Arbeit und so weiter. Da ist auch bei mir diese Geschichte mit der Pille auch wieder in den Kopf gekommen. Ne? Also das wollte ich nur mal sagen. Ne? Das ist ein Aspekt. Das andere, zum Beispiel, also Sie sprechen auch so Themen an, die sehr kritisch sind. Also zum Beispiel diese sehr radikaler Islamauslegung aus Saudi-Arabien, dieser wahhabitische Geschichte. Natürlich hat so ein bisschen Rückfall in der Religiosität oder in Entwicklung geführt in den arabischen Ländern. Das hat vor 90 Jahren war wahrscheinlich besser als heute, weil dieser Petrodollar, also je mehr wir Autos fahren und so, mehr radikal wird dann erzeugt auf der Welt. So kann man so auch mal sehen. Die Frage jetzt, ne, werden Sie angefeindet, zum Beispiel von Muslimen, von Leuten aus dem Nahen Osten oder akzeptieren die Leute diese Thesen? Können Sie auch solche Vorträge jetzt in Ägypten oder in Libanon oder in Saudi-Arabien nicht?
Vielen Dank, Sati.
Ja, meine Bücher gibt es auch auf Arabisch und neuerdings auch auf Persisch und werden gelesen, klar. Und nicht jeder, der so ein Buch liest, ist mit meinen Gedanken einverstanden. Das Buch ist in Kuwait und in Saudi-Arabien verboten, kann man verstehen.
Aber die Fatwa gibt es noch nicht.
Ja. Ah?
Die Fatwa gibt es noch nicht.
Doch. Ja. Aber es ist eine sehr leichte Geschichte heutzutage. Also, eine Al-Azhar-Gruppe kann sich zusammenschließen und das via Internet auch. Das Internet ist nicht immer gut. Also, es ist auch gut mal. Da gibt es auch Schattenseiten, weil es offen für alles Unsinn. Jeder, der einen Unfug denkt, kann das sehr schnell auch auf dem Internet. Ich habe natürlich Probleme und wenn ich in Kairo oder in Marokko einen Vortrag halte, dann gibt es dann bestimmte Vorkehrungen. Aber genau hier ist es ja auch problematisch, weil viele auch in der Fremde fühlen sich angegriffen von solchen Thesen und sie wollen sowas nicht hören. Aber es gibt viele Menschen, vor allem junge Menschen, die mir schreiben auf Facebook zum Beispiel und am Anfang sind sie sauer auf meine Thesen, aber ich merke, in diesem Sauersein ist meine Chance, so eine Tür zu ihnen zu öffnen. Und deshalb reagiere ich nicht genervt, wenn sie mich erstmal schimpfen. Dann sage ich, okay, ich war mal jung und radikal.
Muslimbruder.
Muslimbruder war ich auch.
Okay. Ja. Und zwei Varianten. Ja? Ein marxistischer und ein gläubiger.
Genau.
Ja, das. Den Luxus muss man schon.
Und deshalb, ich sage, ich dürfte all diese Erfahrungen machen. Ich dürfte studieren, ich dürfte den Koran lernen und dann hinter mir lassen. Ich dürfte in Kairo studieren und Marxist werden, dann Muslimbruder, dann habe ich mich von beiden gelöst. Dann kam ich nach Europa, habe mich mit ganz anderen Gedanken auseinandergesetzt. Und das hat all diese Prozesse bei mir in Gang gesetzt. Und so wie ich jetzt denke, ist das Ergebnis von all dem. Und deshalb kann ich nicht von jedem jungen Mann in Ägypten oder in Tunesien und in der arabischen Welt erwarten, genauso denken wie ich. Und deshalb bin ich den Leuten nicht böse, wenn sie auf mich schimpfen. Weil ich hätte früher in ihrem Alter auch auf jemand wie mich geschimpft, weil das tut weh, wenn man jemand Grundsätze irgendwie daran rüttelt und in Frage stellt. Das wollen die Leute nicht. Aber irgendwie sind sie auch doch neugierig und dann fragen sie, was haben sie mit diesem Satz genau gemeint? Was bedeutet, man kann auch den Koran kritisieren? Ich habe gesagt, ja, es ist ein Buch. Es ist ein Buch, besteht aus Buchstaben, beschreibt bestimmte Sachen, die mit Geschichte zu tun haben, mit dem Handel von Menschen. Warum darf man das nicht kritisieren? Und dann kommt man ins Gespräch. Entweder führt das weiter zu einem Aha-Effekt, sodass man selber darüber nachdenkt. Oder der junge Mann oder die junge Frau schimpft weiter und sagt da keinen Kontakt mehr. Aber ich weiß ganz genau, irgendwann wird es kommen. Also unterschätzen Sie niemals die Kraft der Gedanken. So habe ich mich verändert durch die Gedanken anderer, die mich früher provoziert haben, wo ich irgendwann in einer verzweifelten Lage danach nachgedacht habe und ein bisschen vergegenwärtigt habe. Und ja, ich hoffe, dass diese Prozesse weniger brutaler ablaufen, weil wir haben die Zeit nicht, die Europa hatte für die Aufklärung. Die 500 Jahre garantiert nicht. Sie haben es erwähnt, Millionen von Menschen sehr jung, sie brauchen Erfüllung und sie finden das weder politisch noch wirtschaftlich. Erstmal, das sind Prioritäten, die man ansetzen sollte. Und das, deshalb, als ich mich gefragt habe, welche Rolle spiele ich persönlich nach dieser Revolution? Soll ich weiterhin einfach nur Vorträge halten, Artikel schreiben oder Bücher schreiben? Das mache ich nach wie vor. Aber es war mir zu wenig. Und deshalb habe ich mich entschieden, dort in Ägypten in die Wirtschaft zu gehen und mit meinem Bruder eine Fabrik zu gründen und ein paar junge Leute Arbeitsplätze anzubieten. Dann kann sich was verändern. Dann sind diese Leute bald gehören der Mittelschicht an. Dann sind sie unabhängig. Dann sind sie nicht verfügbar. Und ich hoffe, dass mehr solche Klein- und Großprojekte kommen werden, die erstmal daran ansetzen, sodass die Menschen erstmal sich ernähren können und das Gefühl haben, dass Freiheit sich lohnt. Das ist sehr wichtig. Weil wenn dieses Projekt scheitert, dann haben natürlich Islamisten ein leichtes Spiel. Weil da kommen sie und sagen, alles ist gescheitert, der Koran ist die Lösung, der Islam ist die Lösung. Diese Parole kennen wir ja mittlerweile. Kommt immer nach dem Scheitern eines Experiments.
Ich glaube auch, dass sicherlich ein gesellschaftlicher Tabubruch schmerzhaft ist für viele Seiten. Also nicht nur für den, der es bricht, sondern auch für die, die es auch ertragen muss, dass da etwas gebrochen wird. Aber hier war noch eine Wortmeldung. Sie haben gleichzeitig. Deshalb würde ich die Dame vorlassen.
Aha.
Sehr nett. Sie setzen sehr auf Aufklärung und auch auf die Moderne. Also eine Modernisierung der arabischen Staaten. Jetzt ist meine Frage, kann der westliche Weg die Lösung für den Osten sein oder haben Sie da noch eine Alternative im Kopf?
Ich glaube, der Weg Europas ist ein Sonderweg, auch historisch bedingt durch so viele geistige Zusammenfügungen, so viele Rinnsäle, die sich zu einem Fluss namens Aufklärung zusammengeschlossen haben und dass man nicht eins zu eins übertragen kann. Da bin ich mittlerweile davon überzeugt.
Jüdische Aufklärung.
Aber es gibt Ansätze, die man nicht, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das heißt, was wir heute brauchen, ist Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit, Gewaltenteilung und die allgemeine Menschenrechte müssen gelten, dass das Individuum nicht von der Gemeinschaft vereinnahmt werden sollte, dass die Frauen nicht von den Männern vereinnahmt werden und dass die Minderheiten nicht von der Mehrheit vereinnahmt werden. Das muss garantiert werden. Keine Gesellschaft kann in der Zukunft in dieser Welt gut funktionieren, wenn das nicht garantiert wird. Und auch jeder Demokratie oder eine funktionierende Gesellschaft wird daran gemessen, in der Zukunft, wie man mit den eigenen Minderheiten umgeht, wie man mit den Frauen umgeht, wie man mit dem Individuum und seinen elementaren Menschenrechten umgeht.
Nee, ich schließe leider nicht direkt. Ich wollte zurück an den roten Knopf, den Sie vorher gesagt haben, aus dem ein großer Krieg ausgelöst werden könnte. Den gibt es ja eigentlich in der Region nur in Israel. Und da komme ich jetzt auf die Sendung, die es heute Abend im Fernsehen gibt. Das habe ich mich schon mehrfach gefragt, wie schafft man es als so ein aufgeklärter, reflektierter Mensch mit so einem, ja, wie ich finde, sehr hetzerisch oft sich verhaltenen jüdischen Fundamentalisten wie Hendrik M. Broder zusammenzuarbeiten.
Das war jetzt gut, das muss so sein.
Ich hatte den Muslimbruder hinter mir, mit Hendrik Broder komme ich schon zurecht.
Doch Kabarettist. Naja, das muss schon darauf. Nein, Bruder ist Gestrüpp von mal gesondert oder gehalten. Finde ich klasse. Also, er hat ja wunderbar. Kennen Sie den Aufsatz bei Hannah Arendt?
Man hört jetzt wieder neuerdings von Auseinandersetzungen zwischen Moslems und Kopten in Kairo. Da stellt sich die Frage, geht es denn Kopten jetzt, in den koptischen Christen in Ägypten ebenso an den Kragen wie den Christen im Irak? Oder gibt es dadurch ägyptische Besonderheiten, die mehr Hoffnung Raum lassen für ein friedliches Zusammenleben zwischen den Religionen?
Beides. Also es gibt Ansätze von Hetze gegen die Kopten, die sowohl von Islamisten gesteuert werden, als auch von Militärrat selbst, der jetzt versucht, die beiden Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen, um die Macht zu erhalten, sodass die beiden sich gegenseitig alle Sündenböcke sehen. Ich hoffe nicht, dass es sich entwickelt wie im Irak. Der Irak ist am Rande oder kurz davor, ein gescheiterter Staat zu werden. In Ägypten haben natürlich die Christen eine sehr lange Tradition. Das Wort Kopten bedeutet eigentlich Ägypter.
Ja.
Das sind die Ureinwohner des Landes und die waren da vor der arabischen Eroberung. Die Mehrheit der Ägypter blieb koptisch bis zum 11. Jahrhundert, bis zu den Kreuzzügen. Da wurden sie unter Druck gesetzt, natürlich Loyalität zu zeigen gegenüber den Muslimen, den Steuern zu entfliehen, all das. Und da kam es zu Massenkonversion. Jetzt haben wir eine Situation, die Kopten haben natürlich gezögert, als diese Revolution losging. Und sie haben ihre Gründe, und die sind nachvollziehbar, weil sie wussten nicht, was danach kommt. Jede Umwälzung bringt für eine Minderheit nicht unbedingt was Positives mit. Sehr oft geraten die Minderheiten zwischen den Rädern. Ein Kapitel in meinem neuen Buch heißt »In die Zange genommen«, die orientalischen Christen und die Revolution. Weil man auch durch Hetze gegen diese Minderheit auch ein politisches Kapital schlagen kann. Dadurch kann jetzt der Militärrat seinen Ausnahmezustand rechtfertigen, wegen dieser Proteste, wenn es so viele Tote gibt. Dann können antikoptische Ressentiments, die bei manchen Muslimen, aber nicht bei allen, Gott sei Dank, auch nicht bei der Mehrheit, das muss man ganz deutlich sagen. Ich habe auf dem Tahrir-Platz gesehen, dass die Kopten gebetet haben und die Muslime sie beschützt haben durch Menschenkette und umgekehrt. Aber es gibt auch religiös bedenkte Skepsis gegenüber dieser Minderheit. Es gibt immer den Vorwurf, sie seien verlängerter Arm Europas in der Region. Ja. Und es gibt natürlich ganz konkret die Pläne von Saudi-Arabien, das Demokratieprojekt in Ägypten scheitern zu lassen. Und deshalb werden Salafisten manchmal angestiftet, Kirchen in Brand zu setzen, um eben diese Unruhen zu stimulieren, sodass der Ausnahmezustand immer verlängert wird, sodass die Demokratie nicht möglich ist, dass freie Wahlen immer unwahrscheinlicher werden und so weiter und so fort. Aber was gestern geschah, hatte zwei Seiten für mich, vorgestern und gestern. Es geht ja weiter mit den Protesten. Vorher gingen die Kopten nie auf der Straße in Ägypten. Das war nicht in ihrer Natur und das war nicht möglich wegen der Diktatur. Jetzt durch diese Revolution, die von jungen Menschen, Muslimen, Kopten, Männer, Frauen, getragen wurde, haben sie auch eine Stimme bekommen und eine gewisse Selbstermächtigung. Und jetzt trauen sie sich mehr auf der Straße zu gehen. Mit dem Unterschied, dass sie jetzt brutal wieder zurückgeschleift. Das
heißt, sie zeigen sich und werden dann...
Zeigen sich, aber sie werden... Und das kann nicht gut gehen mit diesem Draufhauen. Das kann nicht lange. Meine Sorge ist, seit der Revolution haben 100.000 Kopten Ägypten verlassen. Das ist sehr, sehr traurig.
Wohin gehen die?
Meistens nach Amerika, Nordamerika, Kanada oder Amerika. Und das ist ein menschlicher Verlust, das ist erstmal wichtig, das Wichtigste für mich. Kultureller Verlust, weil die Kopten sind ja sehr kulturell aktiv im Lande. Und wirtschaftlicher Verlust, weil diejenigen, die jetzt gehen, das sind diejenigen, die sich leisten können. Die armen Kopten können nicht fliehen. Diejenigen, die jetzt ein bisschen auf dem Konto haben, sie wollen das im Ausland investieren und sie wollen nicht in diesem Land bleiben, bis alles geklärt wird. Und wenn es so weitergeht, dann kann Ägypten es vergessen mit dem Wiederaufbau. Wenn man die eigenen Menschen nicht ermuntert, im Lande zu bleiben und zu investieren, wie will man ausländische Investoren anziehen, ins Land zu kommen, um beim Wiederaufbau auch zu helfen und zu investieren. Es gibt viele traurige Geschichten, die mit dieser Revolution zusammenhängen, die verschweige ich auch im Buch nicht. Es gibt die Geschichte von jemandem, der aus dem Irak, ein irakischer Christ, geflohen ist, nachdem die Fundamentalisten sein Viertel angegriffen haben, nach Damaskus. Und der gleiche Mensch jetzt packt und flieht weiter. Er dachte damals, Damaskus sei eine liberale Stadt. Da kann er sich gemütlich machen. Da spielt Religion keine Rolle. Und jetzt mit dieser Umwälzung auch in Syrien kommen einige Stimmen, die sagen, die Alawiten den Tod und die Christen nach Beirut. Und dieser Mensch muss jetzt Syrien verlassen. Das ist die Situation, die wir haben. Ich habe es mal mit der unschönen Metapher beschrieben. Es gab eine riesen Mülltonne, die mit einem eisernen Deckel verschlossen war, 30 Jahre lang. Und dieser Deckel ist weg und wir merken den Ausmaß und den Gestank. Das muss alles beseitigt werden. Es gibt welche, die versuchen, das schnell wieder zu schließen, um die Realität nicht zu sehen. Und es gibt Leute, die die Geduld haben und sie wollen den Müll raus und wegschaffen und auf neue Basis, auf neue Fundamente aufzubauen. Ich hoffe, dass die zweite Gruppe langfristig die Oberhand haben könnte. Die junge Generation hat die Zeit, aber sie brauchen natürlich die Struktur.
Bevor ich das Mikrofon weitergebe nach da oben, eine kurze Frage, die daran anknüpft. Es gibt ein Foto von Ihnen, wo Sie auf einem Balkon stehen, am Tahrirplatz in Ägypten. Wir haben kurz überlegt, ob wir es hier anwerfen, uns dann aber gegen eine Multimedia-Show entschieden. Und das habe ich, glaube ich, bei Facebook oder irgendwo gesehen. Sie schauen runter auf die Menschenmenge und unter dem Foto steht, ich glaube, Sie waren das, der glücklichste Moment in meinem Leben. Mich würde interessieren, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist und ob Sie damals schon wussten, dass die Ernüchterung folgen wird. Also wir haben ja heute viel darüber gesprochen, welche Gefahren drohen und was alles nicht im Lot ist. Ich habe es in meiner Einleitung ja auch aufgezählt, was aktuell schiefläuft. Was war das für ein Gefühl und wie ist die Ernüchterung?
Ja, das war ein multiples Gefühl natürlich. Ja, es sind ja die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die auf dem Balkon standen. Das war direkt auf dem Tahrirplatz. Ja. Kurz nachdem wir den Platz erobert haben und die Polizei war weg und es gehörte uns. Und es war kein Spaziergang. Also das ist auch, ich glaube, hier auch noch nicht ganz angekommen ist.
Wie viele Tote
es gab 900 Tote und 11.000 Verletzte und 1.400 Menschen, die das Augenlicht verloren haben. Ja, mit Scharfmunition, Gummigeschoss und Tränengas. Und Tränengas, ich kann Ihnen versichern, dass das ist so, als würde man Feuer atmen. Also es ist so unerträglich. Und das war natürlich, ich war erstaunt über diese Massen von jungen Leuten, die sich befreit haben. Ich war auch erstaunt, dass es gewaltlos abgelaufen ist. Ich hatte immer Angst, wenn Ägypten sich erhebt, gibt es eine Katastrophe, weil Ägypten ein schwerer Körper ist. Und ich war sehr gerührt, als wir den Platz gestürmt haben. Da hatten einige Fußballfans, die mit uns demonstriert haben, versucht, die bleibenden Polizisten auf dem Platz zusammenzuschlagen. Und da kam ein alter Mann und hat die Polizisten beschützt und gesagt, nein, das sind auch unsere Kinder, sie können nichts dafür. Und das war für mich ein großartiger Moment, wo ich gesagt habe, in diesem Land gibt es noch Hoffnung, dass sowohl junge und alte Menschen gewaltlos sein können. Und das war der Mensch, der auf dem Balkon stand und auf diese friedlichen Massen geschaut hat, mit Stolz, aber auch mit Demut und mit Freude. Aber gleichzeitig wusste ich, das ist nicht die ganze Wahrheit über dieses Land. Und der Tahrirplatz ist nicht ganz Ägypten. Und es gibt andere Menschen, die am Werk sind, die versuchen, eine Gegenrevolution zu steuern, die sowas nicht wollen. Und es gibt auch ganz normale Ägypter, die von dieser Revolution nichts mitbekommen haben. 40% sind unter der Armutsgrenze. Sie schauen nur noch staatliches Fernsehen. Sie wissen nicht von Al Jazeera und vom Internet.
Entschuldigung,
und
das sind natürlich was läuft da gerade jetzt? Ist das normale Staatsfernsehen?
Das ist das Staatsfernsehen. Man kann sich die DDR vorstellen, dann weiß man, was gerade läuft. Und das ist auch nach Mubarak so. Es war ganz interessant, als wir dann auf dem Tahrirplatz lagen, und vielleicht darf ich diese kurze Geschichte erzählen, die Komplexität dieser Revolution ein bisschen aus einer menschlichen Perspektive zeigt. Es gab eine junge Ägypterin, die ich auf dem Tahrirplatz kennengelernt habe. Sie ist 40 Jahre alt.
Jung ist sie denn?
Nein, von ihm aus gesehen alt. Er ist 39. Ja. Nein, er gehört aber zur alten Generation. Also.
Sie hatte eine lange Geschichte, ich versuche es dann kurz zusammenzufassen. Der Vater war in einer führenden Position in einer staatlichen Tabakfabrik vor vielen Jahren, hat Korruption dort entdeckt, dass die beiden Bosse das Geld untereinander aufteilen und nichts in die staatlichen Kassen fließt. Er hat es angezeigt, wollte mit dem Minister reden, man hat mit ihm nicht geredet, man hat ihn nach Südägypten geschickt, und als er die Geschichte in einer Zeitung veröffentlicht hat, wurde auf ihn ein Mordanschlag verübt. Er hat es überlebt, aber er starb später. Und eine ganz tragische Geschichte, sodass die Familie seitdem apolitisch geworden ist. Wir reden nicht über Politik, wir legen uns mit den Mächtigen nicht an. Die junge Frau musste damals die Universität verlassen, der Bruder musste die Schule verlassen, die Zukunft der Familie wurde ruiniert. Irgendwann hat der Bruder jetzt auch Druck auf sie aufgeübt, sie muss Kopftuch tragen. Das ist Ägypten, ist jetzt ein anderes Land und so weiter. Ich will kein Kopftuch tragen. Hat sich angelegt mit der Familie und ist geflüchtet mit einem Ägypter nach Italien, illegal eingewandert, hat sich dort mit ihm durchgekämpft, durchgeboxt, Billigjobs genommen, bis die beiden ein Restaurant eröffnet haben in Rom und relativ gutes Leben hatten. Sie hatten ein Kind. Und dann kam die Familie des Ehemannes, seine beiden Brüder und ihre Frauen. Die Frauen hatten Kopftücher getragen, und dann der Mann kam und sagt, du auch musst jetzt ein Kopftuch tragen. In Rom. Und dann hat sie gesagt, ich habe mein Land nicht verlassen, um bevormundet zu werden. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass mir jemand vorschreibt, was ich machen sollte. Der Konflikt eskalierte, die junge Frau nimmt das Kind und flieht heimlich zurück nach Ägypten und muss auch Billigjobs machen, um das Kind auf die Schule zu schicken und eben überhaupt Essen anbieten zu können. Sie konnte keine eigene Wohnung haben, sie lebte wieder bei dem Bruder, der damals das Kopftuchdekret. Irgendwann wurde sie gezwungen, doch von der Familie ein Kopftuch zu tragen, weil Ägypten jetzt ein anderes Leben in einem Slum. Und als die Revolution losging, da hat sie das Gefühl gehabt, jetzt ist es Zeit, ihre Ängste vor der Politik beiseite zu legen und doch etwas zu tun. Weil sie mir gesagt hat, sie wünschte sich ein anderes Ägypten für ihr Kind. Und deshalb ist sie auf den Tahrirplatz gegangen. Aber während wir auf dem Tahrirplatz demonstriert haben, noch übernachtet haben, lief staatliches Fernsehen. Ja. und die Familie zu Hause hat staatliches Fernsehen gesehen. Und was hat man gesagt über uns im Dariplatz?
Eine Hure, oder?
Es gibt dort Sexorgien und Drogenorgien und es ist Schande und alles, was da läuft. Und ihre Familie hat das geschaut und, und sie haben es geglaubt. Und der Bruder, die Telekommunikation war nicht möglich. Mubarak hat ja Telefone und Internet alles abgeschaltet, damit wir nicht kommunizieren können, hat uns sozusagen alles Geisel genommen. Als die viel später dann nach Hause ging, hat der Bruder vom Balkon aus ihre Klamotten weggeworfen und gesagt, jetzt kannst du zurückgehen, wo du hergekommen bist, und das Kind siehst du auch nicht. Nimm sie diese Kleider, wie sagt man, Bündel unter den Arm und komm zurück zum Tahrirplatz, werft es auf den Boden und heult. Ich habe selten so jemanden gesehen, der das so intensiv und so lange geweint hat. Wir haben versucht, sie zu vertrösten, und dann am Ende hat sie gesagt, ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt heute. Wir haben es nicht verstanden. Sie ist entlassen worden, darf ihr Kind nicht sehen. Und dann hat sie gesagt, ich habe mein Leben lang nach diesem Ort gesucht. Das ist mein Zuhause. Ich hatte nie ein Zuhause. Der Tahrirplatz, auf den ich geschaut habe, war dieser Platz, der für alle da ist, gewesen war. Keiner wurde nach seiner Kleidung beurteilt. Es spielte keine Rolle, ob man Frau oder Mann ist. Das war alles damals. Ich kann nicht garantieren, dass es heute ist. Es ist garantiert, glaube ich, nicht so ist heute. Aber es war zumindest für eine Weile da, und die Frau wusste, das ist genau der Ort, den sie für die Zukunft des Landes haben will, für ihr Kind. Dass man nicht mehr nach seinem Geschlecht oder nach seinen Klamotten beurteilt wird, sondern als Mensch wahrgenommen werden. Und das zeigt beide Seiten dieser Revolution, wie großartig der Tahrirplatz funktioniert hatte, aber auch gleichzeitig, wie die gleichen Krankheiten der Gesellschaft weitergehen. Sie werden nicht ausradiert durch die Revolution, sondern sie wurden sogar provoziert. Und diese Auseinandersetzung, dieser Kulturkampf wird uns in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, beschäftigen, bis es sich zu einem demokratischen Ägypten, wie ich hoffe, entwickelt, oder politische Verwahrlosung und Kollaps. Weil ich glaube, einen Mittelweg gibt es nicht.
Oben gibt es einen Beitrag oder eine Frage?
Ja, eine kurze Frage. In Israel hat ja eine gewisse gesunde Skepsis gegenüber dem Aufstand in Ägypten geherrscht, weil der Aufstand der Massen ja immer auch eine Gefahr für die Juden in der Geschichte immer bedeutet hat. Das Ergebnis des ägyptischen Aufstands ist ja, dass eine gewisse Annäherung an Iran stattgefunden hat und auch die Abgrenzung zum Gazastreifen gelockert wurde. Wie schätzen Sie die Entwicklung jetzt der Ägyptens zum Verhältnis zu Israel ein, wo ja lange Zeit ein sogenannter kalter Frieden geherrscht hat? Also Mubarak war jetzt kein Israel-Freund in dem Sinne, aber er hat immerhin den Deckel drauf gehalten auf gewisse Stimmungen, die es auch natürlich auch in Ägypten gibt.
Genau. Ja, genau da sehe ich das Problem, dass eben dieser Deckel ist weg jetzt. Und die Antwort ist, war es gut, dass der Deckel immer da war, oder je länger der Deckel darauf lag, desto schlimmer wurde es.
Kaputter der Inhalt.
Gestank und der Inhalt wurde ja immer stickiger. Das ist genau das, was für die Kopten gilt, gilt auch für Israel, glaube ich, auf dieser Ebene, dass jede Umwälzung, jede Veränderung nichts Gutes mit sich gebracht hat. Denkt man an die Revolution von Nasser 1952 und an der iranischen Revolution 1979, da kamen zwei Regime, die sehr israelfeindlich sind. Gleichzeitig ist es auch, sehe ich das trotzdem nach wie vor als eine Chance für Israel, mit einem anderen Angebot zu kommen. Und das, was noch fehlt in dieser kleinen Region, zustande zu bringen, nämlich sich, dass auch die Palästinenser aus ihrem Recht auf Selbstbestimmung auch Gebrauch machen können. Es lässt sich leicht sagen, aber es ist nicht so einfach, das wissen wir. Wenn man mit den Israelis spricht, dann haben 70% oder 75% nichts dagegen, dass die Palästinenser den eigenen Staat haben. Aber wenn Netanyahu den Siedlungsbau vorantreibt, dann steht die Mehrheit trotzdem hinter ihm. Und das ist genau diese Schizophrenie, die nur psychologisch und geschichtlich verstanden werden kann. Es lässt sich sehr leicht und bequem Israel zu kritisieren und zu sagen, das müssen sie tun und das müssen sie nicht tun. Aber ich verstehe die Psychologie. Ich habe auch jüdische Geschichte unterrichtet. Und wenn man eine Lösung haben will, dann muss man die andere Perspektive auch in Betracht ziehen. Ich stelle mir vor, als Israeli in Israel zu leben, umzingelt von 320 Millionen Araber. Also die Israelis selber sind 6 Millionen. Also die Israel an sich besteht aus 7 Millionen Menschen, aber 1 Million davon sind schon Araber. Das ist psychologisch gesehen ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Nun, wir wissen ja, wie geschichtlich das zustande kam. Also es war nicht so, dass wir machen jetzt einen Staat und dort, das war gezwungen und aus vielen Prozessen entstanden, Fehlentwicklungen in Europa, Fehlentscheidungen der Briten und so weiter und so fort. Nun haben wir diese Situation und es scheint, dass in Israel dieses Sicherheitsdenken sich so durchgesetzt hat und es festgefahren ist, weil die Gefahren nicht zu leugnen sind. Israel konnte sich leisten, einige Tage so wie um den eigenen Tahrirplatz zu eröffnen. Und es gingen, dann muss man sich vorstellen, 300.000 Israelis, das ist, als wäre in Ägypten 15 Millionen auf der Straße gegangen. Es sind in Ägypten 15 Millionen auf der Straße gegangen. Das heißt, es ist die gleiche Dimension, wenn man jetzt von Bewohnern sagt. Und sie haben damals für billigere Wohnungen und soziale Reformen demonstriert. Und das tun sie jetzt nicht. Weil jetzt wieder mit der Erstürmung der israelischen Botschaften kam man zur Realität zurück. Ich habe ein Kapitel im Buch auch zu dieser Frage geschrieben. Und ich sehe keinen vernünftigen Ausweg, außer dass man jetzt doch den Palästinenserstaat zulässt, und zwar nur im Westjordanland. Da, wo eine Regierung gibt, da, wo die Staatlichkeit einigermaßen funktioniert, wo Institutionen gibt, mit der Auflage, dass später Gaza dazu kommt, wenn die Hamas Gewalt abschwört und Israel anerkennt. Das wäre eigentlich eine faire Lösung. Das wäre auch eine Möglichkeit, die Hamas zu diskreditieren, weil sie lassen sowas nicht zu, aber da weiß man. Aber ich muss ehrlich natürlich sagen, dass ich, so wie viele, die gerne Israel verstehen wollen, auch nicht verstehe, warum 3 Tage nach dem Antrag der Palästinenser jetzt 1100 neue Siedlungen gebaut werden sollten in Ost-Jerusalem. Wohnungen, ja. Und das ist natürlich etwas, wo auch die Freunde Israel den Kopf schütteln und sagen, also ich habe mit einige jüdische Freunde von mir haben gesagt, das ist vollkommen gaga. Ich kann langfristig auch nicht dahinter stehen. Ich versuche es zu verstehen, sagen sie, aber ich kann es nicht mehr, weil diese Logik ist so destruktiv. Aber das ist die Außenlogik. Wenn man die innere Logik sieht, dann weiß man ganz genau, wie die Demografie sich entwickelt in Israel, dass die arabischen Bevölkerung in Israel wachsen, dass die jungen Menschen in Israel immer auswandern und lieber in Amerika oder in Berlin leben wollen.
Ja, aber das sind die Sarrazin-Argumente. Eigentlich ziehen die nicht, das sind die gleichen Argumente.
Die brauchen nicht zu ziehen, die sind real.
Nein, wir reden jetzt, wenn ich eine Lösung haben will, dann man kann mehrere Methoden anwenden. Den Gegner unter Druck setzen ist eine Sache. Ich halte nicht viel davon, gerade in dieser Situation. Weil ich weiß ganz genau, wenn die wenn die Beteiligten im Nahost unter Druck geraten, dann entscheiden sie sich immer falsch.
Aber sie wollen Bevölkerungstausch machen, der Araber.
Es gibt zig, also es gibt niemand in Israel oder in den Palästinensergebieten oder in Kairo oder in Amman, der nicht einen fertigen Friedensplan in der Tasche hat. Jeder kann seinen Friedensplan raus und sagen, ja, und das und die Siedlung und das gegen das austauschen. Aber wenn man die Landkarte sieht, wenn man die Psychologie studiert und die Geschichte, dann weiß man, wie dieses kleine Land Israel, aber auch die Umgebung ist, eine Zusammenfassung fast von allen Sünden der Welt ist. Es ist so.
Also wir werden wahrscheinlich heute Abend den Nahostkonflikt wieder nicht lösen. Ich hoffe, es ist niemand enttäuscht. Ich glaube, es gibt noch eine Frage.
Es gibt Leute, die sich vorher gemeldet haben. Und dann die Damen, vielleicht können, wäre es Ihnen recht, wenn wir das ein bisschen bringen, jetzt hintereinander, so drei Fragen.
Genau, brauche ich einen Stift.
Ja, bitte.
Stift?
Aha. Stift, Lichter.
Dann fangen wir doch an, wie ein Stift gesucht werden.
Stift, ja, so. Bitte.
Schreibt er auch, probiert. Ja, grün.
Ja, ich habe Ihr neues Buch noch nicht gelesen, deshalb weiß ich nicht, ob meine Frage jetzt vielleicht etwas dumm ist, aber oder nicht dumm, sondern ob Sie es vielleicht schon beantwortet haben in Ihrem Buch. Mir ist aufgefallen, dass der türkische Ministerpräsident Erdogan Reisen unternommen hat in die nordafrikanischen Staaten und man hatte fast den Eindruck, als wolle er sich so als Retter in der Not gerieren, der jetzt also den nordafrikanischen Staaten zu Hilfe eilt. Und da würde mich schon sehr interessieren, wie Sie das interpretieren, wenn Sie das einordnen. Danke.
Ja, mich interessiert im Moment die aktiven Entwicklungen in der Politik in Ägypten. Man hat ja sehr aktiv mitbekommen, die Geschehnisse am Tahrirplatz. Und was da jetzt, gibt es, bilden sich Parteien, gibt es bereits Strukturen, die sich da bilden, was ist da im Moment aktiv? Die Geschehnisse waren sehr aktiv in den Medien und jetzt ist es etwas ruhig geworden, da würde ich gerne Informationen bekommen.
Ja, also ich verstehe ja, dass Sie sich an eine Reihe von Hoffnungen klammern, aber ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, schon das Wort Revolution. In Ägypten herrscht doch nach wie vor das Militär. Und ich habe gelesen, dass das Militär auch einen großen Teil der Wirtschaft besitzt. Die haben da Verfügungsgewalt drüber. Und da hat sich also doch im Prinzip überhaupt nichts geändert. Die haben nur ein paar Figuren ausgewechselt. Und so ähnlich sieht es in Tunesien aus. Da sind auch die Alten, die haben bloß ein paar Figuren ausgewechselt, aber sind weiter aus dem Machtapparat Leute an der Herrschaft. Und den Frauen soll es inzwischen in Tunesien schlechter gehen als vorher. Die werden mehr unterdrückt. Und in Ägypten sieht man doch jetzt bei den Krawallen, bei den Auseinandersetzungen mit den Kopten, dass da auch die Muslimbrüder, die Islamisten auf dem Vormarsch sind. Also die werden sich vielleicht mal die Macht mit dem Militär teilen. Und also ich kann wirklich nicht sehen, wie man da, das ist doch noch keine Revolution. Und Sie haben aber am Schluss etwas gesagt, was mich sehr erfreut hat. Also lange haben Sie ja, die Wirtschaft spielte bei Ihnen in Ihrem Vortrag lange Zeit kaum eine Rolle. Aber dann haben Sie gesagt, die Revolution, die muss hier im Westen kommen. Und ich denke mal, die ganzen Entwicklungsländer, also auch die arabischen Länder jetzt, die islamischen Länder, die brauchten eine richtige Wirtschaftshilfe. Das heißt, eine Hilfe zur Selbsthilfe, damit sie sich wirtschaftlich selber versorgen können, damit sie unabhängiger werden, vor allen Dingen vom Westen. Und genau das will der Westen verhindern. Deswegen bomben die doch jetzt in Libyen herumgebombt, auch nicht wegen den Menschenrechten, sondern wegen, weil sie ihren Einfluss behalten wollen. Und ich denke, das ist zwar sehr bitter, besonders für Sie auch, für Leute wie Sie, aber ich glaube, die entscheidenden Veränderungen, die müssen in den Metropolen des Kapitalismus passieren, unter anderem auch hier in der Bundesrepublik. Und erst dann können die arabischen Völker wirklich frei werden. Und eine Demokratie und ein sozial funktionierendes und wirtschaftlich funktionierendes System aufbauen.
Gut. Okay. Erstmal.
Ich freue mich, es gibt noch eine Wortmeldung einer Dame. Ja. Genau, er kommt dann noch. Kommen Sie bitte ein Stück nach vorne.
Arbeiten.
Ja, schönen guten Abend. Erstmal großen Respekt. Das, was Sie leisten, ist unglaublich. Und ich hätte gerne mit Ihnen über andere Themen gesprochen und nicht so traurige Themen, die halt die Welt so bewegen. Meine Frage oder das, was ich hier zugehört habe und was ich in den Medien verfolgt habe, ist so, dass Sie ja, die Entwicklung zwar sehen, aber mich stört es halt oder mich macht es bedenklich, wie nachhaltig ist das Ganze. Die Veränderung, die Sie zum Beispiel sagen, okay, die Jugendlichen, die organisieren sich durch das Internet und kommen dann halt zusammen und wollen eine Veränderung. Aber wie nachhaltig ist das? Die Kultur ist so in sich, dass es irgendwo die Älteren, die patriarchalisch geführte Älteren, also das Recht haben. Und wie kann eine Nachhaltigkeit in dieser Richtung erreicht werden? Und zweite Frage, warum ist der Islam so, zum Beispiel Sie oder andere, die den Islam so ein bisschen kritisch angehen, dass die irgendwo mit ihrem Leben bedroht werden? Warum ist der Islam nicht zu stark genug, dass er sowas verkraften kann?
Ja.
Und ja, das,
was
wäre das?
Was ist, also was jetzt verkraften?
Ja, die Kritik zu verkraften, okay. Dass er nicht selbstbewusst ist, um okay. Einfach Schelle zu machen.
Warum der Islam nicht konstruktiv auch mit Kritik umgehen kann.
Ja, genau. Weil das ist ja eigentlich der erste Schritt. Okay.
Ich werde das versuchen, im Schnellgang abzuarbeiten, damit wir auch ein paar andere Meldungen und Fragen aufnehmen können. Die Rolle Erdogan spürt die kalte Schulter von Europa und er will jetzt nicht in einer Reihe stehen, um jetzt weiterhin darum zu betteln, in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Ich glaube langsam, dass er auch nicht daran interessiert ist, in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Er nutzt das als Argument, um die Reformen, die er in der Türkei durchboxen will, durchzuboxen, zum Beispiel die Entmachtung des Militärs. Er hat gesagt, ja, die Europäer wollen das, wir müssen das machen, aber es ist Kalkül. Letzten Endes ist er, glaube ich, gar nicht an Europa in dieser Hinsicht interessiert und er will eine Alternative jetzt zeigen. In Europa wäre er so ein kleiner Staat mit kleinem Einfluss, aber in der arabisch-islamischen Welt kann er jetzt natürlich eine führende Rolle spielen. Er ist sehr beliebt. Man schätzt seine Auftritte, aber auch natürlich das, was er für die Türkei geleistet hat, was wirtschaftliche Entwicklung angeht, das kann man natürlich nicht verleugnen, dass die Türkei gerade auch traumhafte Wirtschaftsentwicklung. Aber er benutzt natürlich auch eine Taktik, die nicht aufgehen wird, weil die Region braucht jetzt keine großosmanische Projekte, sondern braucht, dass jedes Land die Rechtsstaatlichkeit für sich etabliert und mündig genug ist, um die Entwicklung allein zu schaffen. Ich glaube nicht, dass sein Traum von Großreich realisierbar ist. Es kann irgendwann zu einer Wirtschaftsunion ja in der Region kommen, aber nicht durch einen Messias oder eine starke Persönlichkeit. Erdogan bleibt auch für mich undurchschaubar. Er gibt islamistische Töne von sich in der Türkei und wenn er in Ägypten ist, wird er bejubelt von den Muslimbrüdern, aber er empfiehlt den Muslimbrüdern, nur der säkulare Staat ist eine Chance für euch. Und dann sagen sie, was? Wir haben dich anders eingeschätzt und so ist er auch in Europa. Ich glaube, das ist genau diese Schizophrenie von zwei Sachen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ja, Islamisten.
Eine multiple Persönlichkeit.
Genau. Genau.
Was hat
Sie gesagt? Hallo. Sie haben gesagt, dass ihr interessiert ist, Reformen durchzusetzen.
Ja.
Das ist ganz im Gegenteil. Er will keine Reformen. Er will Islam in der Türkei
Er will die Reformen, die ihm nutzen.
Genau.
Er will die Reformen, die ihm nutzen, weil wenn er wenn er das Militär entmachtet, dann hat er als Politiker natürlich mehr Macht, ist auf sie nicht angewiesen. Aber er hat in der Tat natürlich wirtschaftliche Reformen auf den Weg gebracht, die diesen Wachstum überhaupt, dieses Wachstum möglich gemacht haben. Das ist auf eine politische Ebene verstehe ich schon, was Sie meinen, dass irgendwann auch er mit diesen Reformen nicht weiterkommt. Aber diese Schizophrenie ist nicht länger ertragbar, weil Islamist sein und Demokrat gleichzeitig, da gibt es irgendwann den nächsten Konflikt und das wird man schon sehen, weil entweder muss er die Seite oder die Seite aufgeben, aber langfristig jetzt so künstlich beieinander zusammenzudrängen, funktioniert nicht. Gibt es Parteien in Ägypten? Es gibt 55 Parteien, davon sind 45 neue Parteien. Das zeigt, dass das, was wir hier natürlich in den Medien nicht sehen, dass eine Politisierung stattgefunden hat, dass die Menschen sich beteiligen wollen und versuchen. Aber Demokratie ist was anders als Freiwahlen für mich. Demokratie ist eine geistige Entwicklung, hat was mit Bildung, mit Strukturen zu tun, Rechtsstaatlichkeit, und das braucht alles sehr viel Zeit. Also diese 45 Parteien ist für mich eine erfreuliche Entwicklung, aber das wird natürlich zu Chaos führen. Wir haben teilweise Parteien, die fast genauso heißen wie die anderen, nur andersherum. Also Gerechtigkeit und Frieden oder Frieden und Gerechtigkeit, so ungefähr.
Gibt es eine Piratenpartei?
Nein, nicht. Das haben wir noch nicht. Gott sei Dank nicht. Den Luxus können wir im Moment nicht leisten.
Die waren an der Macht.
Genau, die Piraten waren schon an der Macht, schon gesagt. Okay. Ob man das eine Revolution nennen darf oder nicht, nennen Sie es, wie Sie wollen. Es ist sehr leicht, in einem gemütlichen Raum in Kassel über Weltgeschehen zu urteilen und zu sagen, das war eine Revolution, das war keine Revolution. Ich glaube und ich behaupte mal ein bisschen mit einem Hauch von Arroganz, jeder, der das am eigenen Leibe erlebt hat, weiß, wie großartig das ist, dass es eine Revolution ist, dass es Überwindung der eigenen Angst, Überwindung, dieser Sturz der Mauer der Angst, das ist für mich die größte Revolution. Ja, natürlich. Ja, klar. Klar gab es die Möglichkeit, dass diese Leute, die Revolution zustande gebracht haben, sofort die Macht ergreifen. Aber wissen Sie, der einzige Weg, das zu tun, wäre Guillotine. Und das wollten die Leute nicht. Sie wollten keine Selbstjustiz. Nein, was für Macht? Der Militärrat konnte auch nichts gegen diese. Es gab in Ägypten alleine am 28. Januar 18 Millionen Menschen auf der Straße. So viel Panzer gibt es nicht. Da kann man so eine Bewegung nicht unterdrücken. Die Menschen wollten keine Selbstjustiz. Ich habe mit der Gründerin der 6. April-Bewegung, die für den Friedenspreis nominiert war, hätte es auch verdient. Und sie hat gesagt, die junge Menschen, die diese Revolution zustande gebracht hat, darf nicht der Verführung der Macht jetzt erlegen. Das heißt, wir müssen uns zurückziehen und uns weiterentwickeln. Und vielleicht in die zweite oder dritte Generation mit einer Partei kommen und dabei sein. Aber wenn wir sofort jetzt die Macht ergreifen, wir haben keine guten Ökonomen, wir haben keine guten Bildungsminister, dann werden wir sofort scheitern, dann werden die Bevölkerung sofort gegen uns sein und sagen, was das für eine Revolution, das hat alles verschlimmert. Und das ist genau der Prozess. Sie beobachten das jetzt. Der Tahrirplatz ist das Parlament im Moment. Wenn der Militärrat zögert, gehen die Leute auf den Tahrirplatz und demonstrieren, dann muss der Militärrat einlenken und einige Zugeständnisse möglich machen. Und so ist der Prozess. Ich habe es schon gesagt, denken wir zurück an die französische Revolution oder irgendeine Revolution, die Sie mögen.
Die nicht!
Und fragen Sie sich, Wie sah es aus 8 Monate danach?
Ja.
Was für Demokratie ist danach entstanden? Wer war schon an der Macht? Was für Prozesse? Wie viel Blut ist geflossen? Da werden Sie feststellen, es gab keine Revolution, die so unglimpflich oder so tadellos. Es gab vielleicht der Fall der Berliner Mauer, alle Achtung, 89. Aber, und das wird auch mit dieser Revolution verglichen, 89. Ich sehe da Unterschiede natürlich. Vielleicht dieser Punkt, der Fall der Mauer der Angst, das ist schon vergleichbar. Aber was danach kam? Wir benutzen das Jahr 89, als wäre das nur auf Deutschland und Nachbarstaaten begrenzt war. Es gab auch 89 von Weißrussland und von Turkmenistan und Usbekistan, 90, 91 in Russland selbst. Nicht überall kam es zum Aufbruch. Ohne massive Unterstützung des Westens für Ostdeutschland und für Polen und Tschechien und Ungarn wäre dort auch keine Demokratie entstanden. Ohne die Investition in den Medien und in der Wirtschaft käme es nicht zum Wohlstand und zur Verbesserung der Situation. Und viele Leute sind sogar immer noch unzufrieden und sagen, wir wurden nur vom Westen aufgesaugt und es kam nicht zu einer Verbesserung. Ich sehe es anders. 1989 gab es in mehreren Schattierungen. Und das Gleiche gilt auch für die arabischen Revolutionen. Und versuchen Sie den Begriff Revolution nicht unbedingt so politikwissenschaftlich auszulegen. Klar, eine Revolution aus politischer Sicht bedeutet, ein System wird gestürzt, ein neues System entsteht durch Erhebung der Massen. Aber, genau. Aber das Wort Revolution, wissen Sie, wer das Wort zum ersten Mal benutzt hat? Das war Kopernikus und meinte damit der Rückkehr des Himmelskörpers zum Ursprung. Das heißt, das ist nur eine Umwälzung. Es ist eine Umwälzung, Revolution. Und diese Umwälzung gab es schon. Die Wirtschaft wird entscheiden, das letzte Kapitel in meinem Buch und das größte auch gleichzeitig, geht es um die Wirtschaft und was man tun kann. Was Europa auch tun kann, weil ohne dass die Menschen merken, dass Freiheit sich lohnt, ohne dass sie davon profitieren, dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Die Leute haben diese Revolution zustande gebracht, nicht um den Märtyrertod zu finden, Gott sei Dank nicht, sondern um besser leben zu können, freier leben zu können, um sich was leisten zu können. Das ist auch wichtig. Warum ist der Islam nicht fähig, mit Kritik umzugehen? Ich habe es heute am Beispiel von dieser Polemikwettbewerb im 9. Jahrhundert gezeigt. Ein selbstbewusster Islam hat damit kein Problem, aber der Islam ist kein Mann oder keine Frau. Der Islam ist die Summe von den Menschen, die diese Religion verstehen und ausleben. Das ist gesellschaftlich so gesehen. Mich interessieren nicht, was die Texte sagen, sondern wie die Menschen diese Texte auslegen. Und wir sind nun mal in einer Situation, dass viele Muslime dieses Selbstbewusstsein nicht haben, im besten Fall vortäuschen, dass sie selbstbewusst sind und dass dieses Chauvinismus zeigen. Das sind für mich alle Zeichen von Schwächen und nicht von Stärken. Das Schreien des Gottesnamen und das Bestehen auf religiöse Symbolen, das sind alles Zeichen der Schwäche und nicht Zeichen der Stärke. Das ist, dass man nicht erfüllt ist in dieser Frage. Und nur eine Religion, die integriert ist in der Rechtsstaatlichkeit, hat Zukunft. Die Religion kann sich nicht erheben und das Politische bestimmen, sonst ist eine Selbstzerfleischung und eigentlich ein langsamer Selbstmord. Viele haben jetzt Angst davor, dass die Muslimbrüder in Ägypten regieren. Die Muslimbrüder selber haben die gleiche Angst. Ja, glauben Sie mir, aus einem guten Grund, die Muslimbrüder wissen ganz genau, sie können 85 Millionen Menschen nicht mit religiösen Botschaften futtern. Sie brauchen Projekte, sie brauchen Wirtschaft. Und sie wissen ganz genau, Ägypten ist nicht der Iran. Ägypten hat kein Erdöl, wovon man leben kann und in Isolation leben kann und unabhängig von der Welt. Ägypten, die wichtigsten Wirtschaftsbranchen Ägypten sind für Tunesien auch, das sind Tourismus, ausländische Investitionen und Suezkanal.
Was ist das?
Der Suezkanal, also die Einnahmen aus dem Suez. Das sind alles Einnahmen, die mit dem Westen zusammenhängen. Ja. Und da kommen Sie nicht sagen, und kommen sagen, da gibt es keinen Alkohol mehr für Touristen. Okay, dann kommen wir nicht, dann leidet das Land sehr massiv. Der Pragmatismus ist gefragt, weil die Erwartung der Menschen heute andere ist. Die Menschen wollen besser leben. Und jede Regierung, die kommt, wird daran gemessen, was für Arbeitsplätze und so weiter. Es sei denn, es kommt zum Kollaps, zum wirtschaftlichen und politischen Kollaps. Da haben natürlich die Radikalen einen Freipass. Da können sie natürlich bestimmen, was geschieht und was nicht geschieht, weil sie sagen, die anderen sind auch gescheitert. Warum müssen wir besser werden? Und jetzt müssen wir einen anderen Weg gehen und das ist der Gottesstaat oder sowas. Ich glaube aber, ohne jetzt falscher Optimismus zu verbreiten, der Drang der Menschen nach Freiheit in dieser modernen Welt ist enorm. Der Vergleich mit anderen Staaten in der Welt ist jetzt keine Utopie mehr, sondern Realität. Die Welt rückt näher zusammen auf dieser Ebene, aber gleichzeitig, und auch ich will keine Schreckensszenarien verbreiten, müssen wir erkennen, dass die Probleme, die wir in der Welt haben, insgesamt, nicht nur in dieser Region, schneller wachsen als die Kapazität, die Probleme zu bewältigen. Das ist das Problem, das ich sehe für die Zukunft. Deshalb heißt das Buch auch Krieg oder Frieden, weil die Zutaten für den Krieg da sind mit der Finanzkrise, mit Mangel an Ressourcen, Kampf um Wasser in vielen Regionen der Welt. Da spielt die Religion kaum eine Rolle. Die Religion wird dazu als Motivationsfaktor oder sowas, Identitätsstabilisator oder sowas. Aber die wirklichen Probleme, die wir haben, sind reelle, konkrete Probleme und nicht die ideologischen. Und die Lösung der Probleme beginnt mit einer fairen Politik. Ich gebe ein kleines Beispiel. Sie haben Wirtschaftshilfe genannt. Vielen Dank. Aber ich glaube nicht, dass es der Weg ist. Es muss um mehr gehen. Es muss um Projekte gehen, wovon beide Seiten profitieren können. Diese alte Schema, Europa muss unterstützen, sonst kommen die Auswanderer, die Einwanderer, Europa muss unterstützen, sonst kommen die Islamisten. Das hat nicht funktioniert in der Vergangenheit. Jetzt müssen Projekte entstehen, wovon beide Seiten profitieren können. Sie sagen nein, ich sage Ihnen ganz einfach, was hat Europa, was die arabische Welt nicht hat und umgekehrt. Beantworten Sie diese Frage, dann werden Sie verstehen, wo das Problem löst. Europa hat ein Problem mit der Demografie. Die arabische Welt hat ein Problem mit dem Aufbau von demokratischen Strukturen, mit der Wissenschaft und mit Bildung. Das, was hier fehlt, kann dadurch ausgeglichen werden. Ohne Migration, Europa kann sich verjüngen durch die Erweiterung der wirtschaftlichen Perspektive, indem man Nordafrika und Afrika nicht den Chinesen überlassen, sondern auch Fairhandel mit dieser Region betreibt. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel und will damit auch vielleicht zum Ende kommen, bevor Sie jetzt Ihre letzte Frage stellen wollen. Was Europa tun kann ohne Almosen. Es gibt Milliarden, nicht nur von den Diktatoren selbst, sondern auch von ihren Mitarbeitern. Viele Milliarden, die geschmuggelt worden sind, die in schweizerischer Banken, in Banken, sogar in Deutschland gibt es welche und in London und Amerika. Transparenz, dass man weiß, wo diese Milliarden sind, und indem man diese Milliarden zurückführt, da gibt es erstmal einen riesen Schritt, da kann man natürlich Projekte starten, Massenbeschäftigungsprojekte und so weiter, was man braucht. Europa oder der Westen insgesamt kann Schuldenerlass, zumindest für Länder, die Schritte unternommen hat, wie Ägypten und Tunesien, wenn sie Wahlen abgehalten haben und so weiter. Oder zumindest die Zinsen einfrieren, damit die Leute, die Länder nicht an diese Zinsen weiter ersticken.
Zinsverbot steht in der Bibel, im Koran wird ja auch.
Nein, jetzt. Aber was für mich noch wichtig ist, natürlich der faire Handel. Der faire Handel. Die kleine Geschichte ist bekannt. Spanien produziert dreimal viel Tomaten, alles ist nötig ist, was Export angeht und was der eigene Bedarf angeht. Der Rest wird billig verkauft an die nordafrikanischen Länder, sodass die Tomatenbauern in Marokko und in Senegal zerstört sind. Sie können nicht mithalten. Ja. Warum? Weil Spanien natürlich mit Milliardenhilfe aus der EU das möglich macht.
Ja.
Wenn fair gehandelt wird, wenn die Subventionen nicht da sind, dann sind die marokkanischen Tomaten nicht nur billiger, sondern schmecken auch besser. Aber der marokkanische Bauer darf seine Tomaten nicht in Spanien verkaufen, umgekehrt aber schon. Und dann wundern wir uns, wenn dieser marokkanische Bauer sich in ein Boot setzt und nach Spanien gehen will. Und dann sagen wir, diese Einwanderung, da kommt Sarrazin und macht seine Tees. Dann sollten wir mindestens bei uns anfangen und sagen, wir wollen nicht, dass diese Leute kommen. Dann tun wir unseren Anteil daran, nicht Almosen, sondern fair sein, damit sie zu Hause eine Perspektive haben können. Ja. Mehr verlange ich nicht.
Ja, aber darf ich Ihnen nicht
Es gibt schon wahrnehmbar einen Aufbruch, deshalb gehen wir tatsächlich dem Ende zu.
Ich versuche ganz kurz zu machen. Ich verfolge die ägyptische Fernsehen täglich, Live-Übertragung. Also, und was mir auffällt, trotz der Ängste, die ich habe und die Sorgen, ich glaube, die Ägypter werden, ob die von Muslimbruder oder von westlicher orientierter Richtungen regiert wird, überstehen. Davon bin ich überzeugt. Eine 7000 Jahre Geschichte, die geht nicht einfach so. Da haben wir drei Revolutionen gehabt, weltweit, russische, französische und die Ägypter. Die ägyptische. Die ägyptische, ich bin selber ein Ägypter, ja. Also,
haben wir nicht
gesagt. Aber leben nicht in Ägypten. Ja. Die Ägypter haben es geschafft, eine Revolution ohne Blut zu machen.
Wenig.
Ja, das bisschen, das ist normal, das ist Verschleiß, Kleinigkeit. Bakshish nennen wir das. Ja. Aber, ja, also ist es so, das ist die Revolution. Revolution ist im Grunde genommen ein Chaos zuerst. Denn wenn man diese Ägypten, Tunesien und Libyen, gerade weil die jetzt aktuell sind, helfen will, Europa, besonders Europa, dann sollen die das Geld von Mubarak, von Ben Ali, von Gaddafi, das Geld, was hier, das Vermögen, was hier in Europa und besonders Westeuropa zurückbringen, dann haben die diese drei Länder geholfen. Und da ist die zivile Gesellschaft hier gefordert, nicht nur zu sehen und nicht sagen, sondern endlich mal was sagen. Ja? Mubarak angeblich hat sogar in Deutschland hier Milliarden investiert, aus der ägyptischen Information, stand, glaube ich, mal in der Spiegel auch. Milliarden, deswegen wollte man ihm ein Asylrecht hier geben, als er in der Kippa war. Das wissen Sie, das weiß ich, das weiß jemand, der sich mit der Sache beschäftigt. Und das ist die Hilfe, die man hier vom Westen ein bisschen, ein Bruchteil von das Geld zurückbringen in diese drei Länder. Und dann gibt es ein Bruchteil, nur ein Bruchteil, 70 Milliarden angeblich, nicht 75 Milliarden, ist Mubarak. Tunesien ist auch, geht um Milliarden. Libyen ist auch so. So, jetzt kommt eine wichtige Sache, die wird viel in unseren Ländern diskutiert. Ich höre hier kein Wort davon. Ägypten soll, also Ägypten, Sudan besonders, das sind diese zwei Länder, sind zusammen 80% der arabischen Bevölkerung. Und, von Bevölkerung und Wohlstand. Der Wohlstand im Grunde genommen ist nicht das Öl. Wohlstand bedeutet für mich Ägypten, Sudan, Wasser, Sonne, Land. Jo. Öl, vergesse ich, will ich nicht haben. Der bringt uns nur Unglück. So. Und Ägypten, jetzt, das ist das, das wissen Sie wahrscheinlich auch bestimmt. Ägypten soll und Sudan aufgeteilt werden. Ägypten soll in drei Ländern aufgeteilt, nubische Stadt.
Also machen Sie bitte.
Ja, nubische Stadt und nubische Stadt, koptische Stadt, islamische Stadt. Stimmt das? Das ist die Frage, die schon. In Sudan ist auch genau das Gleiche.
Gut. Vielen Dank. Wir haben ja ausdrücklich vorher gesagt, dass man nicht nur Fragen stellen darf, sondern auch sprechen Statements darf. Abgeben darf. Bevor ich Ihnen nochmal das Wort gebe, vielleicht von meiner Seite noch die Anzeige, dass ich aus meiner Perspektive zumindest, dass wir heute Abend über ein Thema eher wenig geredet haben, nämlich darüber, wie wir mit dem Islam hier in Deutschland umgehen. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, sicherlich. Ja, er hat es vorbereitet, aber zum Tragen kam es nicht. Du kannst es ja als Handout verteilen. Mal gucken. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass man nicht jeden Tag die Möglichkeit hat, mit einem Augen- und Ohrenzeugen der ägyptischen Revolution zu sprechen. Aber damit ist sozusagen eine Hoffnung, die mit dem heutigen Abend verbunden war, nämlich über das Thema Islam, nicht nur, oder dieses Thema, Islam in Deutschland und auch alles, was sich so um den Begriff Integration gruppiert, nicht den Eiferern zu überlassen. So, also weder denen, die eine unkritische Multikulti-Ideologie vor sich hertragen und jeden, der es wagt zu kritisieren, dann gleich als Rassisten beschimpfen, noch denjenigen, die mit allem, was irgendwie islamisch ist, sofort und immer ein Problem haben, sondern dass man sich irgendwo in der vernünftigen Mitte trifft und über das Thema reden kann, offen, durchaus vielleicht auch die Vorurteile auf den Tisch packen. Ja, also es geht ja darum zu reden darüber. Und das haben wir heute Abend nicht gemacht, weil wir was anderes offenbar wichtiger waren. Ich sage das auch nicht als Kritik, sondern vielleicht als Hoffnung, dass wir das demnächst irgendwann nachholen können. Denn das war eine der Hoffnungen, die mit dem heutigen Abend verbunden waren. Und jetzt gebe ich Sie können mit dafür sorgen, dass es die Veranstaltung gibt, weil ich kann Ihnen sagen, also es sind immer Einzelne, die das machen. Und die Institutionen, denen ich am Anfang ja auch gedankt habe, die haben das finanziell ermöglicht und den Raum zur Verfügung gestellt und so weiter. Also kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Interesse daran haben. Waren Sie schon mal in der Moschee mit Ihrem Buch zum Beispiel?
In Ägypten.
Was will man denn da?
In Ägypten,
ja.
Okay.
Mit einem Buch?
In Deutschland nicht.
In Deutschland nicht, nein. Ich muss eingeladen werden, um sowas. Also wenn ich jetzt mit diesem Buch reinkomme, es gab mal einen Plan von einem berühmten, ich glaube, das war Günter Waldraff, der wollte Salman Rushdie in einer Moschee vorlesen und das ist natürlich in die Hose gegangen. Ich halte nichts von solchen Provokationen. Ich sitze ja in der Islamkonferenz mit den unterschiedlichen Schattierungen, von ganz konservativ bis ganz liberal, muslimisch, und unterhalte mich mit den Leuten und versuche meine Gedanken dort unterzubringen. Ich unterhalte mich mit Menschen an der Universität natürlich, da gibt es auch viele Muslimische, die zu mir kommen und sich mit mir unterhalten und versuche meine Gedanken auf diese Art und Weise zu verbreiten. Die Multiplikatoren sind immer die Journalisten und die Lehrer, das ist das Wichtigste. Oder auch nicht, das können auch die schlimmsten Faktoren sein manchmal. Es kommt darauf an. Aber ich lebe ja von dieser Kommunikation, egal welche Art. Und ich versuche jetzt auch abzuschließen, indem ich sage, ich glaube, Kassel ist kein geistloser Stadt, nach all dieser Diskussion, die wir hier hatten. Da kam viel rüber. Und darum geht es. Darum geht es. Vertrauen Sie niemanden, der zu Ihnen kommt und versucht, die Wahrheit irgendwie durch einen Löffel zu verabreichen. Das gibt's nicht. Ich kenne nicht die Wahrheit über die islamische Welt. Ich habe meine Einschätzung und ich teile es mit Ihnen in der Hoffnung, dass Sie selber Ihre eigene Position suchen und sich fragen, wo stehe ich, was kann ich machen. Seien Sie nicht so lange ein Beobachter, sondern ein Mittäter, ein aktiver Mitgestalter, weil die Welt jetzt nicht so viel Gleichgültigkeit vertragen kann. Und wenn man selber gleichgültig ist, dann gibt man natürlich mehr Raum für die Radikalen und Extremen aller Couleur. Dann reißen sie das Heft an sich und versuchen alles zu bestimmen. Das ist das, was ich tue. Ich gehe, ich rede mit Menschen, ich habe keine Vorbehalte. Ich rede mit den ganz Extremen, Radikalen, sei es rechtsradikal, islamistisch radikal, linksradikal, es gibt alles. Ich habe nichts gegen diese Menschen. Ich setze mich mit den Gedanken auseinander. Und das tue ich auch mit meinen Büchern. Man sollte vor der eigenen Haustür kehren. Man sollte die Selbstkritik zuerst zu Hause üben, bevor man die Kritik an den Westen oder an die anderen übt. Und vielleicht, indem ich Selbstkritik übe, animiere ich auch den einen oder anderen von Ihnen, mit sich selbst selbstkritisch umzugehen und zu fragen, läuft nur dort was falsch oder es kann sein, dass unsere Gesellschaft auch da etwas nicht in Ordnung ist und kann sein, dass es auch an mir liegt, dass etwas in dieser Gesellschaft nicht gut funktioniert, nämlich, dass ich gleichgültig bin. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben und dass Sie auch so tolle Fragen gestellt haben und ich komme garantiert wieder nach Kassel. Vielen Dank.